Der Husar. Es war einmal ein König, der war sehr reich. In seiner Schatzkammer hatte er die kostbarsten Geschmeide, Gold und Silber lagen in mächtigen Haufen da, und auch edle Steine waren in großer Menge vorhanden. Vor dem Haus aber, in dem sich die Schatzkammer befand, musste jede Nacht ein Soldat Wache halten. Nun geschah es aber, dass man seit einiger Zeit jeden Morgen den Wachposten erschlagen fand, und jedes Mal fehlte aus der Schatzkammer einer der wertvollen Steine. Dem Übeltäter konnte man aber nirgends auf die Spur kommen. Immer mehr zitterten die armen Soldaten davor, zur Schatzkammer kommandiert zu werden. Da traf die Reihe einen Husaren. Der war unerschrocken, stets voller lustiger Einfälle und immer zu tollen Streichen bereit. Er bat sich nun von seinem Rittmeister die Erlaubnis aus, sein Pferd mit auf die Wache nehmen zu dürfen. Dann, meinte er, werde er mit dem Bösewicht, der die vielen Kameraden erschlagen und die Schatzkammer geplündert habe, schon fertig werden. Als es nun Abend zu werden begann, sattelte der Husar sein Ross und führte es mit sich vor die Schatzkammer. Dort zog er seinen Säbel und ritzte mit der Spitze einen großen Kreis um das Pferd in die Erde. Und innerhalb des Kreises ritzte er noch ein Kreuz in den Boden ein. Das tat er, damit ihn die gottlosen Wesen nicht nahe kommen könnten. Dann schwang er sich in den Sattel und hielt mit gezücktem Säbel Wache. Als die Mitternachtsstunde nahte, begann sein Pferd unruhig zu werden. Es blies die Nüstern auf und fing laut an zu schnauben. Da sah der Husar scharf vor sich hin und erblickte einen Zwerg mit langem Bart, der ihn mit glühenden Augen zornig ansah. »Reite heraus aus dem Kreis«, rief der Zwerg. »Das werde ich bleiben lassen«, antwortete der Husar, »denn dann würdest du mich genauso erschlagen, wie du es mit meinen Kameraden getan hast.« »Ich sehe«, sprach der Zwerg, »du bist vernünftiger als die. Mit dir will ich also anders handeln. Verlass die Stadt und dieses Königreich, dann will ich dich reich und zu einem großen Herrn machen.« »Das tue ich nicht«, erwiderte der Husar. »Ich habe meinem König Treue geschworen und will sie halten.« »Wenn du so sprichst«, rief grimmig der Zwerg, »dann wird es dir auch nicht besser gehen als deinen Kameraden.« Und bei diesen Worten zog er eine ellenlange eiserne Peitsche hervor, die wollte er dem Husar um den Hals schlagen und ihn so von seinem Pferd herunterreißen. Als aber der Husar das merkte, gab er seinem Pferd die Sporen und rief, »Fass den Zwerg!« Das Ross machte einen gewaltigen Satz, fasste den Zwerg mit seinem kräftigen Gebiss und sauste und schüttelte ihn so arg, dass ihm beinahe das Leben aus dem Leib gefahren wäre. Der Kleine heulte und jammerte erbärmlich. »Lass mich los, guter Husar«, rief er. »Ich schenk dir dafür einen Beutel mit Gold, der niemals leer wird.« »Das lässt sich hören«, sprach der Husar. »Doch leg ihn in den Kreis hinein, dann darfst du laufen.« Der Zwerg ließ den Beutel in den Kreis fallen. »Lass ihn laufen«, sagte jetzt der Husar zu seinem braven Ross, und der Zwerg lief davon, als ob ihm der Boden unter den Füßen gebrannt hätte. Am Morgen wurde der Husar abgelöst. Alle waren erstaunt, ihn noch am Leben zu finden. »Erzähle mir alles genau, was dir begegnet ist«, redete ihn der Rittmeister an, »und wie du die Nacht überlebt hast. Vor dir haben doch an die 100 Kameraden auf der Wache den Tod gefunden.«
»Mir?« lachte der Soldat.
»Mir ist nichts Sonderliches begegnet. Die Hauptsache bleibt, dass ich noch lebe.«
Er wollte nämlich nichts verraten, denn er hoffte, von dem Zwerg noch ein zweites, ebenso wertvolles Geschenk zu erhalten, wenn er noch einmal zur Wache kommandiert werden sollte.
»Wenn du nicht sprechen willst«, drohte der Rittmeister, »so musst du heute Abend die Wache vor der Schlosskammer noch einmal beziehen.«
»Das will ich schon tun«, erwiderte der Husar, »und ich hoffe, dass ich wieder mit dem Leben davon komme.«
Zuerst aber wollte der Soldat nun versuchen, ob der Beutel, den er bekommen hatte, wirklich nicht leer werde. Als er alleine war, schüttelte er ihn vor sich aus, blanke Silbertaler und funkelnde Goldstücke kollerten in großer Menge daraus hervor. Er streifte sie zusammen und verbarg sie in seinen Taschen. Und wie er sich nach dem Beutel umsah, da stand der schon wieder vollgepfropft und straff da.
»Hallo«, dachte er sich, »wenn das wirklich so ist, so kann ich heute meinen Kameraden einmal einen guten Tag machen.«
Er rief alle seine Freunde zusammen und führte sie in ein Gasthaus. Dort ließ er an guten Speisen und feinen Getränken auftragen, bis sich die Tische bogen. Und die armen Soldaten, bei denen Schmalhans gar oft Küchenmeister war, die konnten sich wieder einmal für ein paar Tage satt essen. Und mancher unter ihnen hatte ein Gläschen zu viel getrunken, so daß ihm das Marschieren in Reih und Glied schwer gefallen wäre. Abends mußte der Husar wieder den Wachposten beziehen. Er zog den Zauberkreis, ritzte das heilige Kreuz, stellte sein Pferd hinein und setzte sich in den Sattel. In der Nacht erschien der Zwerg wirklich wieder.
»Bist du es wirklich wieder?« rief ihn der Zwerg zornig an.
»Wie du siehst«, antwortete der Husar ruhig.
»Reite heraus aus dem Kreis«, schrie der Zwerg.
»So wenig wie gestern«, entgegnete der Husar.
Und da zog der Zwerg auch schon wieder die lange eiserne Peitsche hervor.
»Fass den Zwerg«, rief der Husar seinem Pferde zu und gab ihm die Sporen. Und da hatte das Ross den Zwerg auch schon wieder gefasst und beutelte ihn noch ärger als in der Nacht vorher.
»Gib mich frei, guter Husar«, winselte der Zwerg, »ich schenke dir einen Mantel, der dich unsichtbar macht und mit dem du die ganze Welt durchfliegen kannst.«
»Oh, den werde ich nicht zurückweisen«, lachte der Soldat, »doch leg ihn in den Kreis hinein, dann darfst du gehen.« Der Zwerg tat, wie geheißen. »Lass ihn laufen«, sprach der Husar zum Pferd. Das gab den Zwerg frei, und der entschwand unter entsetzlichen Flüchen. Mit Anbruch des Tages wurde der Husar abgelöst. Der Rittmeister drang wieder in ihn zu sagen, was er erlebt habe. »Ich bin mit heiler Haut davon gekommen«, entgegnete der Husar, »und das mag euch genügen, Herr Rittmeister.«
»Wenn du nicht sprechen willst«, sagte der Rittmeister, »werde ich dir 25 Stockstreiche geben lassen.«
»Die werde ich auch noch ertragen«, trumpfte der Husar auf. Der Rittmeister ließ eine Bank bringen. Auf die sollte sich der Husar legen, damit ihm die 25 Stockstreiche aufgemessen werden könnten.
Der Husar aber zog den Mantel aus der Tasche, den er vom Zwerg erhalten hatte, und hüllte sich damit ein. Im selben Augenblick erfasste er den Rittmeister, legte ihn auf die Bank und hielt ihn fest.
Der Professor war kurzsichtig und merkte die Verwechslung nicht und schlug kräftig auf den Rittmeister ein, so viel dieser sich auch sträubte und schrie, und er zählte ihm die 25 genau auf.
Als er sie hatte, ließ der Husar los.
Der Rittmeister schnaubte und tobte vor Zorn. »Ins Gefängnis mit dem unverschämten Husaren«, schrie er. Und damit er sehe, dass sein Befehl auch richtig vollzogen werde, geleitete er den Husaren bis zur Tür des Kerkers.
Während der Kerkermeister öffnete, zog der Husar wieder den Mantel hervor, warf ihn um sich und stieß jetzt den Rittmeister in die dunkle Zelle.
Der Kerkermeister, in der Meinung, der Husar sei hineingeworfen worden, sperrte ruhig zu und entfernte sich trotz allen Fluchens und Polterns.
Abends wurde dem Gefangenen das Nachtmahl gebracht. Und da sah man erst, dass nicht der Husar, sondern der Rittmeister im Loche saß.
Zur Strafe für den schlechten Scherz musste der Husar jetzt zum dritten Male auf die Wache zur Schatzkammer gehen. Er bestieg sein Ross und ritt ruhig hin. Dort zog er wieder den Kreis, machte das Kreuz und stellte sich mit seinem Pferd hinein.
Aber diesmal setzte er sich nicht in den Sattel, und das war sein Glück. Der Zwerg kam um Mitternacht wieder, schlich sich aber ganz still heran, und als er nahe genug war, schwang er, ohne ein Wort zu reden, seine lange eiserne Geißel, aber er traf den Husarer nicht, da er über den Kopf des Pferdes hinzielte, wo er glaubte, dass er sitzen würde.
»Fass den Zwerg!« schrie der Husar.
Doch er hätte es gar nicht nötig gehabt, denn das brave Tier hatte den Zwerg schon ergriffen. Diesmal fasste es ihn gerade am langen Bart, wo die Zwerge am empfindlichsten sind.
»Lass mich los, lass mich los!« heulte der Zwerg. »Ich gebe dir auch eine Trompete!« »So oft du hineinbläst, steht ein Regiment Soldaten für dich zum Dienst bereit.« »Und brauchst du die Soldaten nicht mehr, so setze die Trompete wieder an den Mund und sauge die Luft aus ihr heraus. Dann werden sie verschwinden.«
»Eine solche Trompete könnte ich wohl gebrauchen«, rief lachend der Soldat. »Wirf sie in den Kreis zu mir herein, und dann wollen wir weiterreden.«
Der Zwerg warf ihm die Trompete zu, die war aus blankem Gold.
»Jetzt noch eins«, rief der Soldat, »wenn du es wagst, noch einmal zu kommen, dann lass ich dir die Seele aus dem Leib schütteln.«
»Nein«, fluchte der Zwerg, »lass mich los, ich komme sicher niemals wieder.«
»Lass ihn laufen«, sagte der Husar zu seinem Pferd, und der Zwerg verschwand. Als die Sonne aufging, erschien die Ablösung, und mit ihr kam der Rittmeister mit seiner ganzen Schwadron.
»Der Bursche lebt auch heute noch«, sprach der Rittmeister für sich, »das kann nicht mit rechten Dingen zugehen.«
Dann ging er zu dem Husaren. »Wenn du mir noch immer nicht sagst, was sich in den drei Nächten zugetragen hat, so lasse ich dich durch meine Schwadron draußen auf der Heide in Stücke hauen.«
»Ich will euch vorerst sagen, Herr Rittmeister«, antwortete der Husar, »dass die Wache von heute an nicht mehr belästigt werden wird. Und was ich sonst noch zu berichten hätte, das werde ich euch erst erzählen, wenn ihr mich habt in Stücke hauen lassen.«
Auf diese Worte hin wurde der Rittmeister zornig, ließ den Husaren von der Schwadron in die Mitte nehmen und ritt ihr voraus hinaus auf die Heide. Dort sollte jetzt der Husar den Tod erleiden.
»Herr Rittmeister«, sprach er, »jedem Verurteilten ist vor seinem Tode noch ein Wunsch gestattet. So erlaubt mir denn, dass ich euch vor meinem Sterben noch ein schönes Stücklein auf meiner neuen Trompete vorblase.«
»Was kannst du tun?« antwortete der Rittmeister.
Und der Husar tat einen langgezogenen Stoß in seine Trompete, und da stand ein prächtiges Regiment hinter ihm. Das schaute kampfesmutig auf die kleine Schwadron. Dann blies er noch einmal. Da stand ein zweites Regiment rechts von der Schwadron. Und dann blies er zum dritten Mal. Da stand ein drittes Regiment links von der Schwadron. Der Husar aber trug jetzt die Uniform eines Generals und hatte einen blinkenden Helm auf seinem Haupte.
»Kamerad«, rief der neue General mit strengem Gesicht dem Rittmeister zu, »jetzt ist es an euch, den letzten Wunsch zu tun, denn meine drei Regimenter stehen bereit, um euch und eure Schwadron in Stücke zu hauen.«
»Herr General«, stammelte der Rittmeister erbleichend, »Herr General, ihr habt mir gestern arg mitgespielt und habt mich durch eure Verschwiegenheit auf das Äußerste gereizt. Verzeiht mir und lasst meine Leute nicht unschuldig sterben.« Da ritt der General lächelnd auf den Rittmeister zu und reichte ihm die Hand. »Das war nicht so böse gemeint, wie es gesagt war«, sprach er. »Und wenn du willst, so wollen wir gute Kameraden werden. Von hier fortziehen und in der weiten Welt irgendwo unser Glück finden.« Der Rittmeister war einverstanden, der General aber setzte seine Trompete an den Mund und sog die Luft in drei Absätzen wieder ein, und da waren die drei Regimenter verschwunden, und der General stand wieder als ein gewöhnlicher Husar vor seinem Rittmeister. Darauf ritten sie in die Stadt zurück. Der Rittmeister und der Husar kündigten ihren Dienst auf. Der Husar nahm Abschied von seinem braven Ross. Dann hängte er sich die Trompete um, steckte den Beutel zu sich und breitete seinen Mantel auf den Boden aus. Er setzte sich darauf und lud den Rittmeister ein, Gleiches zu tun. Kaum saßen sie, als sich der Mantel zu heben begann und die beiden über alle Häuser und Türme hoch in die Lüfte und dann über Flüsse und Berge und Länder hintrug, wohin es der Husar nur haben wollte. Während dieses Fluges auf dem Mantel spähte der Husar immer nur nach den größten Städten, wo Kaiser und Könige wohnten. Keiner aber wollte ihm recht gefallen. Da sah er plötzlich eine, die arg zerschossen und vom Feinde dicht umlagert war. »Hier wollen wir uns niederlassen«, sprach der Husar. Der Mantel senkte sich langsam tiefer und tiefer und setzte die beiden vor dem königlichen Palaste ab. Der bedrängte König sah gerade zum Fenster hinaus, als die beiden aus der Luft zur Erde schwebten. Er glaubte, es müssten rettende Engel sein, die ihm der Himmel sandte, und er ließ sie zu sich heraufkommen. »Wer seid ihr?« redete er sie an.
»Gute Freunde, die euch helfen wollen«, antwortete der Husar.
»Ach«, meinte der König, »ihr seid ja nur eurer zwei. Womit könntet ihr mir helfen?«
»Mit allem, was euch fehlt, Herr König, mit Geld und mit Soldaten, so viel ihr wollt.«
»Ach«, seufzte der König, »woher wollt ihr so viel Geld und Soldaten in der Eile nehmen, um helfen zu können?
Meine Schatzkammer ist leer. Meine Soldaten sind fast alle tot. Und der Feind rüstet eben zum letzten Sturm. Wenn eure Hilfe nicht schnell kommt, so bin ich bis zum Abend verloren.
Nur Mut, Herr König, sprach der Husar. Ihr werdet nicht fallen, sondern siegen. Schließt mir zuerst eure Schatzkammer auf und lasst mich eine Weile alleine da drinnen.
Der König führte den Husaren in die Schatzkammer, und die war wirklich ganz leer. Als er alleine war, zog er seinen Geldbeutel heraus, leerte ihn aus, dann steckte er ihn wieder ein, und schon war er wieder voll. Er zog ihn wieder hervor und leerte ihn noch einmal aus, und so trieb er es wohl eine Stunde lang, bis die Schatzkammer voll war.
Der König wollte seinen Augen nicht trauen, als er das viele Geld sah.
Der Husar führte ihn dann auf einen Balkon, von wo aus man auf den großen freien Burgplatz sehen konnte. Dann setzte er seine goldene Trompete an den Mund und blies hinein, einmal, zweimal, dreimal und zehnmal und zwanzigmal, und so oft er blies, so oft erschien ein Regiment schmucker, kräftiger Soldaten. Da waren Reiter, Kanoniere und Fußvolk, jedes Regiment hatte auch seinen Oberst, und der Hauptmann war ihr General und der Husar der Feldmarschall über alle. Der König riss nun Mund und Augen auf und konnte sich nicht genug wundern über das, was um ihn herum vorging. Jetzt begann der Husar als Feldmarschall zu kommandieren, und der General kommandierte auch, und was die kommandierten, das kommandierten auch die Obersten. Die Trompeten schmetterten, die Trommeln rasselten und die Militärmusiken brausten mächtig durch die Luft. So zogen die vielen Regimenter dem Feind entgegen und vertrieben ihn nach kurzer Zeit. Als die Truppen unter lustigen Siegesmärschen wieder einzogen, eilte der König dem Feldmarschall entgegen, umarmte und küsste ihn vor Freude. »Mein lieber Sohn«, sprach er, »du hast mich errettet. Ich kann dir nicht besser danken, als dass ich dir meine einzige Tochter zur Frau gebe und dich zum König meines Landes mache. Und dein General soll dein erster Feldmarschall sein.« Die Hochzeit wurde auch gleich gefeiert, und dabei unter die Soldaten und das Volk viel Gold- und Silberstücke geworfen. Das war ein Jubel, wie er in diesem Land noch nie erlebt worden war.